Hi, Robert hier. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Hannover Messe. Wir sagen vielen herzlichen Dank an die Kollegen in Hannover und jetzt geht's los. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Robotik in der Industrie. Es ist Anfang Januar, es ist 2025, die erste Folge des Jahres nehmen wir heute auf und mein Gast ist Nico. Hallo Nico, willkommen im Podcast.
Ja, hallo Robert, danke dir.
Stell dich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor, wer bist du, was machst du, bei Schunk bist du nämlich und worüber sprechen wir heute?
Ja, mache ich gerne. Ja, ich bin Nico Peber, ich bin bei der Firma Schunk, Director of Software and Electronics. Genau genommen heißt das, ich leite den Bereich der Software- und Elektronikentwicklung. Das umfasst im Wesentlichen im Bereich Software wirklich alles von der Embedded-Software über Anwendertools, Roboter-Plugins, angewandte AI-Funktionen bis hin zur SPS-Programmierung für Maschinen.
Wow, das ist ein breites Feld.
So ist es.
So, jetzt bist du Informatiker und Informatiker sind ja, ich mache jetzt mal eine These, die sind 80% Open Source positiv eingestellt. Wir wollen heute über ROS sprechen, über Open Source sprechen, weil ROS und Open Source ist bei euch ein Thema. Nico, wie kam es dazu?
Ja, wie kam es dazu? Also wir haben.
Hast du schon vor deiner Schunkzeit Open Source gemacht? Bestimmt, oder?
Ja, Open Source, ja. Hab mich viel mit dem Thema Linux im Automotive-Umfeld auseinandergesetzt. Hab mal die Ehre gehabt, auf der Embedded Linux Con einen Vortrag zu halten, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Da ging es um funktionale Sicherheit, was man im Automotive-Bereich ja immer irgendwo auch zu vertreten hat. Und ja, ich gehöre auch zu den Leuten, die Open Source erstmal gut finden. Also ich glaube einfach auch an das Modell, dass man mit einer Community Software entwickeln kann, mit der man auch in der Industrie reinarbeiten kann. Und wir als Schunk haben auch schon relativ lange das Thema ROS. Also ich habe mal nachgeguckt im Vorfeld, in der Vorbereitung. Wir haben unseren ersten ROS-Treiber 2014 auf den Weg gebracht für eine Fünffingerhand. Genau. Und das waren so die Anfänge und mit einer wachsenden Softwareentwicklung bei Schunk und mit wachsenden Komplexitäten von Produkten bekommt ROS halt jetzt auch für uns einen neuen Drive.
Warum? Erklär mal.
Ich erkläre es mal so aus meiner Sicht. Wenn ich um das Thema Industrierobotik rede, wenn ich um das Thema so die ganzen kollaborativen Roboter rede, dann habe ich das Problem als End-of-Arm-Tool-Hersteller, weil wir machen ja mechatronische Greifer für den Roboter, dass wir mit unglaublich vielen Ökosystemen zu tun haben. Ja, also die Farbe vom Roboter entscheidet, wie die Programmierung aussieht.
Absolut.
Und es ist
extrem. Das wollen die auch nicht ändern.
Kann ich auch verstehen.
Ja.
Aber das führt auch dazu, dass wir, für wenn wir zum Beispiel ein Plugin zur Verfügung stellen, um einen Greifer von uns an einem Roboter zu betreiben, dieses Plugin eigentlich für jeden Hersteller neu entwickeln müssen.
Das kostet Geld.
Das kostet Geld, Aufwand, Zeit und Pflegeaufwand, weil diese Ökosysteme sich ja auch weiterentwickeln.
Genau.
So, und ROS bietet ja vieles und unter anderem halt eben auch eine Infrastruktur, die als Middleware dienen kann. Und das ist für uns eine Möglichkeit, ein Einstiegspunkt, wo wir sagen, wenn wir möglichst viele Menschen, Firmen davon überzeugen können, eine Middleware einzusetzen auf Roboter-Ökosystemen, dann sind wir in der Lage, schneller und einfacher Software zu entwickeln. Und das ist ja was, schnell und einfach Software entwickeln ist was, was wir alle brauchen, weil wir dann eigentlich unsere Industrie besser machen und den Einsatz von Robotern leichter machen, die Hemmschwelle senken, die Leute, die an dem gleichen Themen arbeiten, erhöhen. Und das ist das, was ich glaube, was uns einfach fehlt, um das Thema Robotik noch richtig zu katapultieren.
Mhm. Jetzt sagen ja viele, naja, aber Softwareentwicklung, das ist ja unser heiliger Gral, der Nico, der kostet so viel Geld und sein Team und die sollen ja die Raketenwissenschaftler machen bei uns im Unternehmen und das Beste entwickeln, was es gibt. Jetzt machen die Open Source und machen das mit anderen zusammen. Nachher machen die noch was mit dem Schmalz zusammen. Wie kann man einem Management erklären, dass das so nicht mehr funktioniert heute?
Also das Thema Zusammenarbeit ist für die Firma Schunk ein echtes Fokusthema und mein klar, es gibt einen Wettbewerb, mit denen arbeitet man in der Regel nicht so eng zusammen.
Aber Open Source kann man ja auch mit denen zusammenarbeiten.
Genau, aber ja, indem man quasi dem Management auch zeigt, wie teile ich was auf. Also und das ist ja das, was letztendlich Open Source ausmacht. Es gibt einen Teil, den kann ich mit allen anderen teilen. Und Linux und Robotik nehmen wir nochmal als besonderes Beispiel, weil ein Großteil unserer Roboterbetriebssysteme, die basieren auf einem Linux.
Keber macht nur Linux-basierte Steuerung, ja.
Genau. Oder wir machen sogar eine Linux-basierte Steuerung. Und so kann man das da auch sehen. Es gibt natürlich Anteile, die möchte ich wiederverwenden. Und wenn ich die wiederverwende, kann ich die Entwicklungszeit verkürzen. Und dann gibt's das, was mich unique macht. Also wie sieht mein Frontend aus? Wie sehen meine Funktionen aus? Und das ist auch, wenn wir ROS als Middleware bei uns einsetzen, wo wir die Abstraktion machen. Wir sagen, okay, es gibt ein Backend. Das ist die Schnittstelle. Das ist das, wie wir unter anderem einen Roboter adressieren könnten. Das können wir vereinfachen, indem wir ROS verwenden. Das, was der Kunde nachher sieht an Funktionen, wie die Masken aussehen, das wird immer proprietär bleiben, weil da wollen wir ja auch unseren Brand und unseren USP darstellen. Und das hat unser Management durchaus verstanden, dass es diese Unterscheidung gibt. Und man muss natürlich auch sehen, also wir haben ja heute, wenn du auf die schunk.com Homepage gehst, siehst du, dass wir schon verschiedene Plugins anbieten und du siehst, die kosten nichts. Weil wir natürlich gesehen haben, niemand, der einen Greifer kauft, möchte Geld für die Software ausgeben, sondern ich kaufe einen Greifer und ich möchte, dass der funktioniert. Und damit ist unser Interesse, wir möchten Software für die Greifer machen, die möglichst viel Funktionsumfang liefern für dich als Benutzer, aber die dich natürlich nichts kostet. Und das können wir nur erreichen, wenn wir es selber möglichst effizient entwickeln.
Wie schaffst du die Leute jetzt dazu, dass sie sagen, ich will ROS als Middleware? Ist das einfach predigen, predigen, predigen?
Ja, vieles davon ist predigen, predigen, predigen.
Bist du deshalb hier?
Ja, deswegen bin ich da. Ja, also ich habe verschiedene Vorträge halten dürfen. Und wenn du einen Vortrag von mir hörst, dann wirst du immer das Gleiche hören, was ich dir auch erzähle. Das Thema Ökosysteme wird uns umbringen. Weil wenn wir es nicht schaffen, hier mal eine Öffnung zu schaffen, ich meine, wenn wir heute wie in den 80er Jahren 1000 Betriebssysteme für Computer hätten, wären wir auch nicht da, wo wir heute sind. Und was wir tatsächlich tun, ein Teil ist, dass wir mit unglaublich vielen Partnern reden und mit unglaublich vielen Partnern drüber reden, hey, bietet ihr ROS? Wäre nicht ROS eine Alternative? Wollen wir nicht mal ein Projekt machen, wo wir gemeinsam eine ROS-Anbindung machen?
Wir sagen, die Robotikhersteller, die sind da nicht so, es gibt Unterschiede, ne? Einige sagen ja, einige sagen, mal schauen, und einige sagen nein.
Also die meisten, den meisten, mit denen man redet, hört man tatsächlich, ja, das haben wir in der Pipeline.
Echt?
Also wir hören das relativ oft.
Das haben die schon seit 10 Jahren in der Pipeline.
Ja, genau. Und man schielt da, glaube ich, sehr genau auf den Markt und guckt immer, wer zuckt zuerst. Und wir sehen ja jetzt die ersten Zuckungen. Mein Intrinsic spielt da auch eine große Rolle.
Ja, Scava muss man auch lobend erwähnen, ne? Die machen auch viel.
Ja, Scava, auch gelbe Roboter. Ja. Sind, glaube ich, dran am Arbeiten. Universal hat ja vorgestellt,
ja,
mit dem Polyscope X. Und ich glaube, dass sich da was bewegt. Und je mehr sich da bewegt, und das ist ja das Schöne bei so einer Community, wenn so eine Community mal anfängt, sich zu bewegen, dann ist die Chance auch groß, dass es sich weiter bewegt. Und das ist meine Hoffnung, dass wir jetzt so einen Punkt erreicht haben, wo einfach mehr und mehr Leute erkennen, es tut sich was. Und ich nehme ein anderes Beispiel. Es gibt einen großen deutschen Automotive OEM, mit dem sprechen wir jetzt tatsächlich drüber, wie man mechatronische Greifer über ROS anbinden kann.
Okay.
Und
okay,
das warum ist ein gutes Zeichen.
Der will im Prinzip Standardisierung haben, oder?
Genau, der will zwei Sachen. Der will Standardisierung haben und meine These, ohne, also mit den Ansprechpartnern, mit denen wir da zu tun haben, die haben halt irgendwann mal im universitären Umfeld mit Robotik gearbeitet. Und wer aus dem Umfeld kommt, der hat halt auch in der Regel mit ROS gearbeitet. Damit ist es sein natives Ökosystem, mit dem er eh schon zu tun hatte. Und wenn der natürlich standardisieren will, will er auch ROS verwenden, weil das kennt er schon.
Lass uns mal kurz einen Ausflug machen in die Automatisierungswelt. PLC ist ja auch ein Thema für dich. IEC 61131, das haben die alle Jahre gelernt und programmiert. Jetzt hast du aber in der Hochschule kaum noch junge Leute, die IEC 61131 können. Die kommen jetzt mit ihren Hochsprachen rein und auf einmal müssen sich die ganzen PLC-Hersteller auf Hochsprachen umstellen. Ist das der Effekt, den du auch bei ROS siehst?
Ich glaube schon, ja. Und es soll ja auch durchaus Firmen geben, die so Mathematiksoftware anbieten, die das zum Beispiel kostenlos an Studenten abgeben und die nachher im industriellen Einsatz viel Geld dafür verwenden. Mhm. Und das Schöne ist bei ROS ist ja, dass eben, wenn wir im Open Source denken, eben nicht nachher denjenigen haben, der die Hand aufhält. Das ist ja das Schöne dabei.
Ja.
Und ja, das ist der Effekt.
Ja. Erklär uns mal, geht ihr denn beide Wege noch parallel, dass ihr sagt, wir machen noch den Aufwand und machen es wirklich individuell für die Plattform? Oder sagst du, wir lösen uns komplett?
It depends. Wir schreiben uns immer auf die Fahne, wir möchten agnostisch sein. Und es ist eine Frage Angebot und Nachfrage. Und wenn ich halt ein Ökosystem habe, wo wir besonders erfolgreich reinverkaufen, und da sagt der Roboter-OEM, Mensch, wir hätten gerne ein natives Plugin auf unserer Plattform, dann tun wir das natürlich. Das hat was zu tun mit der Partnerschaft, die wir mit den Roboterherstellern haben. Das hat auch was natürlich einfach mit dem Demand zu tun. Und dann machen wir das. Aber wir machen halt jetzt aus der Not eine Tugend. Wir haben letztes Jahr, und das haben wir auf der Hannover Messe das erste Mal vorgestellt, wir haben uns letztes Jahr entschieden, dass wir jetzt parallel für alle neuen Mechatronikprodukte, die wir im Bereich Greifen auf den Markt bringen, immer auch Rosttreiber mit
zur Verfügung stellen wollen. Das hat mir der Timo Gessmann da erzählt. Da habe ich gesagt, wow.
Genau. Und dann sind wir halt eben als Evangelisten unterwegs und predigen mit der Hoffnung, dass die Anzahl der nativen Plugins irgendwann nach unten geht, weil die Leute sehen, was wir predigen und sagen, ja, das könnte ein Weg sein.
Kannst du da so einen Zeitfaktor sagen? ROS versus?
Boah, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, wir sind am Anfang der Transformation. Also die ersten haben den Aufschlag gemacht. Ich würde mal sagen, bis die nächsten Folgen wird mindestens ein Jahr ins Land gehen. Aber ich glaube, dass wir so in den nächsten 2-3 Jahren vielleicht schon das eine oder andere Ökosystem sehen, was sagt, jopp, wir gehen jetzt auch an die Öffentlichkeit und sagen, wir legen es nach außen. Und wenn es mal die großen 4, 5, 6, 7 machen, ich glaube, dann haben wir eine Chance.
Was ist mit den Chinesen?
Das ist eine gute Frage. Also wenn man auf die mobile Robotik guckt.
Da ist ja eh, ja, genau.
Dann ist es ja eh. Also die sind ja quasi alle, so verallgemeinert, auf ROS unterwegs. Ob das für die Industrieroboter gilt, kann ich dir gar nicht so sehr sagen.
Ja, weil jetzt hast du gesagt, die 4, 5 Großen, wir haben ja in China auch 4, 5 Große, ne? Die sind ja auch nicht so klein.
Ja, ich betrachte jetzt mal
lokal
den westeuropäischen Markt und da spielen die chinesischen Roboter im Moment noch nicht die große Rolle. Da dominieren immer noch die europäischen und die japanischen.
Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, lass uns nur verständen, ist das auch ein Attraktivitätsthema, um in deinem Team neue Leute zu gewinnen, dass man sagt, hey, du kannst hier an ROS-Applikationen arbeiten, an Open-Source-Themen mitarbeiten, wir sind da offen, du kannst dich da engagieren, du kannst dich da einbringen in die Communities. Ist das ein attraktiver Arbeitgeber, der Open-Source anbietet?
Absolut. Also mit unserem Aufschlag letztes Jahr in Hannover sind wir natürlich auch am Überlegen, wo wir Dinge contributen können, wo wir Dinge vielleicht auch selber noch erweitern können. Wir haben da noch ein bisschen was vor und entsprechend sind wir natürlich auf der Suche nach Leuten. Und es ist tatsächlich so, dass wir die Response auf Ausschreibungen, wo wir sagen, hey, da gibt's ein Thema mit ROS, die ist ziemlich gut. Und es gibt auch erstaunlich viele Studenten, die sagen, hey, da haben wir schon mal mitgearbeitet, da würde ich auch gerne weiter mitarbeiten. Also das ist schon durchaus im Bereich der Robotik echt ein attraktives Thema. Und wir kriegen auch aller Couleur. Also ich habe Informatiker, ich habe heute einen Physiker, mit einem Physiker gesprochen, der gerade seinen Bachelor macht, der Kontakt zu ROS hatte. Also da gibt es schon eine Verbreitung und die Leute haben auch Bock, damit zu arbeiten.
Lass uns mal zu den Natives zurückgehen und zu den ROS. Kannst du mir da mal so einen Zeitfaktor sagen? Wie viel schneller seid ihr, wenn ihr nur mit ROS arbeitet oder wenn ihr für das Ökosystem produziert?
Also was wir gerade machen, ist, dass wir für unsere Plugins eine alternative Architektur aufziehen, bei der wir das quasi wirklich teilen in einen Plugin-Backend und einen Frontend. Und wir kommen, wenn wir so eine Architektur verwenden, wo wir dann einen ROS-Backend zum Beispiel verwenden, auf ein Drittel der Entwicklungszeit.
Wow.
Und das ist dann auch das, was natürlich das Management überzeugt, weil ich halt viel schneller bin.
Ja, absolut. Ein Drittel ist natürlich schon eine Nummer.
Ja, das liegt halt daran, dass die Infrastruktur da ist. Also wenn ich natürlich eine Middleware-Infrastruktur habe, auf die ich aufsetzen kann, dann muss ich das Rad nicht neu erfinden. Heute heißt Plugin-Entwicklung, also sagen wir mal, es kommt ein neuer Roboterhersteller, für den ich ein Plugin machen muss. Das heißt, ich muss alles neu machen, weil da passen die Security-Paradigmen nicht, da passen die Zugriffe nicht. Vielleicht passt die Programmiersprache gar nicht, weil ich noch in irgendwas anderem arbeite als in Java oder vielleicht sogar noch in Pascal-ähnlichen Strukturen. Also es gibt ja alles auf dieser Welt.
Ah, absolut. Was mich interessiert, jetzt hast du gesagt, okay, wir haben diese Middleware, wir haben diese große Plattform, ROS, die muss ja auch gepflegt werden, ne? Du kannst ja nicht nur konsumieren, Nico, ne? Du verpflichtest dich ja nicht schriftlich, nicht vertraglich, aber vielleicht verpflichtest du dich unterschwellig dazu, wenn du da was nutzt, dass du auch wieder beiträgst.
Ja.
Und jetzt sage ich mal, das ist ja Arbeitszeit, was du da machst. Und jetzt entwickelst du was und dann stellst du das da wieder der Community zur Verfügung. Ist das was Akzeptiertes bei Schunk, dass man sagt, okay, wir tragen auch bei der Community?
Ja, also das ist eigentlich gar kein Blocking Point für uns.
Ist ja bei vielen Maschinenbauern oder Mittelständlern so, naja, Open Source, boah, schwierig und so. Und dann sollen meine Mitarbeiter in der Arbeitszeit was für andere machen. Das kann ich nicht so verstehen.
Also wir haben seit letztem Jahr frei dem Motto, wir tun Dinge. Also du wirst, wenn du ins GitHub schaust und nach der Organisation Schunk SE guckst, dann findest du dein GitHub Repository, da findest du unsere ROS-Treiber, da findest du auch unsere internen Tools mittlerweile, die also gar nichts mit ROS zu tun haben, die stellen wir tatsächlich schon zur Verfügung. Und die Akzeptanz ist bei uns sogar ziemlich hoch, weil wir auch nachweisen können, dass die Response der Community auf das, was wir da auf GitHub machen, mindestens so groß ist wie das, was wir im Download-Bereich unserer nativen Software sehen.
Boah.
Und Okay. Wir sehen das also auch mit unserer Fünffingerhand, die wir ja ab und zu zeigen, wo wir dann irgendwann mal die Repositories wirklich zu uns umgezogen haben, von dem Institut, das das früher mal für uns entwickelt hat. Da sehen wir echt große View-Zahlen. Wir sehen auch also beachtliche Unique-Clone-Zahlen. Und das ist was, wo ich auch einer Organisation, die einen starken Vertrieb hat, auch zeigen kann, guck mal, ich habe einen Vorteil. Ich kann die Reichweite von Schunk über schunk.com hinaus vergrößern.
Ja, genau, das ist ja das Ziel. Die gehen ja nicht auf schunk.com. Die Leute gehen ja in die GitHub-Repositories.
Genau, also der Crack geht auf die GitHub-Repositories.
Genau.
Und das sieht man. Und mit diesen, und das sind für mich die Erfolgsgeschichten, die man auch jedem nahbar bringen kann, der auch mit Informatik nichts zu tun hat. Ich kann denen zeigen, guck mal, wir hatten x Downloads auf der Homepage. Guck mal, ich habe hier seit der Vorstellung
man sagt,
in Hannover.
Hat ja nichts für bezahlt.
Ja, der Vertrieb ist da eigentlich happy drüber.
Okay.
Weil der ist, für ihn ist es ja ein weiteres Aspekt, weil dem tut es ja eigentlich nicht weh.
Ja,
stimmt. Dem Vertrieber tut es nicht weh.
Ja. Managt ihr das aktiv? Macht das deine Abteilung? Ich meine, eine Open Source Community ist nur so gut, wie auch sie gemanagt wird. Macht ihr das so nebenbei oder wie läuft das ab?
Nee, ich habe einen Experten für Roboter-Ökosysteme. Der kümmert sich hauptamtlich um das Thema Abstimmung mit den Robot-OEMs, um das Thema, was machen wir mit ROS, wie kontributen wir, der trägt bei, indem wir zum Beispiel mit Partnern oder auch alleine auf Konferenzen wie der ROSCON präsentieren. Das haben wir auch letztes Jahr gestartet, weil wir gesagt haben, wie du gesagt hast, ich kann nicht nur konsumieren, sondern ich muss auch was zurückgeben. Und jetzt kannst du dir wieder die Frage stellen, lohnt sich das? Ja, natürlich lohnt sich das, weil ich brauche ja eh jemanden, der auch technisch zum Beispiel mit den Roboter-OEMs spricht. Es ist natürlich schön, wenn das Management redet, aber wir wissen alle, so eine Organisation besteht aus verschiedenen Playern. Da ist das Management, da ist der Verkauf und da ist irgendwo auch die Technik. Und mit unserem Experten, mit dem Stefan, der das macht bei mir, haben wir auch jemanden, der halt einfach technisch ein Ansprechpartner ist. Und der pflegt halt eben auch, wenn es irgendwelche Issues gibt auf dem GitHub, dass der darauf reagiert, sodass wir da tatsächlich wirklich uns auch beteiligen.
Mhm. Würdest du dich als ROS Open Source Vorreiter sehen, Schunk als Unternehmen?
Ich glaube, im Moment sind wir ein Unternehmen, das da schon an dem Thema zieht, ja.
Du kommst ja aus dem Automotive-Bereich, oder? War doch richtig, ne? Ja, da ist ja hier Software-Defined Vehicle und diese ganzen. Die haben ja ziemlich schnell erkannt, dass da Musik drin ist, ne? Im Open-Source-Thema.
Also ich habe mit der Linux Foundation schon geredet, da gab es das Software-Defined Vehicle noch gar nicht. Und da war ich in einer ganz ähnlichen Rolle bei meinem Arbeitgeber unterwegs, dass ich gesagt habe, hey, ich sehe da was, da könnte man was tun. Und ich glaube tatsächlich, und im Automotive hat man es ja jetzt gesehen, also da hat's, wie lange hat es gedauert? Also die Idee Software, also 10, 15 Jahre hat es gedauert.
Ja.
Und ja, wenn wir in einem ähnlichen Zeitrahmen unterwegs sind, sind wir vielleicht in der Robotik gar nicht so schlecht.
Genau, das würde mich nochmal interessieren. Wo entwickelt sich das hin, dieses? Bleibt das weiter so ein Exoten-Playground-Spielplatz oder wird das groß?
Ich glaube, es wird groß, wenn die Player auf unserem Markt verstehen, dass sie immer noch unique sein können und trotzdem Dinge wiederverwenden können.
Das verstehen sie oft nicht, ne? Das muss man ihnen echt erklären. Ja? Man kann sogar mit Open Source Geld verdienen, das muss man ihnen auch nochmal erklären.
Und gleichzeitig setzen wir Linux ein als Betriebssystem.
Ja, genau.
Und ich glaube, das ist eine Generationenfrage. Und ich glaube, es ist auch eine Frage, wie der Nachwuchs aus den Hochschulen kommt. So wie von dem Automotive OEM, von dem ich gesprochen habe, dann hast du auf einmal 3, 4, 5 Leute, die sich mit dem Thema kommen. Und ich glaube, wir stehen am Anfang der Skalierung. Also wir haben ja lange hat die Industrie immer gesagt, ja, ROS, das ist das Spielzeug von den Akademikern.
Ja, genau.
Ich glaube, mit ROS 2 haben wir einen ganz guten Sprung gemacht. Und ich glaube, wir stehen am Anfang. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ROS in der Robotik ein großes Ding wird.
Unterstützt ihr auch so, also ich kenne es aus dem anderen Umfeld, Open-Source-Themen, dass man sagt, okay, wir unterstützen auch Projekte, wir gehen da auch monetär rein, weil es da ja auch mal so Diskussionen gab, wenn man da immer nur die Entwickler, die oft ja auch in der Freizeit was machen, da was reinstellen, dass die gar nicht dafür entlohnt werden oder das muss ja nicht entlohnt werden, sondern dass einfach da man Software oder Hardware zur Verfügung stellt zum Ausprobieren. Wie sieht das aus? Ist das heikel, so ein Thema, wenn man sagt, wir müssen da auch vielleicht mal was sponsern?
Ja, also Sponsoren monetär ist für so einen klassischen Maschinenbauer schwierig.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Aber wir überlegen uns im Beispiel zum Beispiel jetzt gerade schon, nächstes Jahr für die ICRA zum Beispiel einen Aufschlag zu machen, wo wir sagen, wir reden über eine Form von Sponsoring, wenn jemand ein cooles Projekt hat. Aber das ist noch nicht ganz gelegtes Ei.
Ich glaube, das ist viel wichtig. Ich glaube, ihr müsst da auch in den Unternehmen einfach ans HR-Marketing gehen und den Leuten sagen, hey, liebe Freunde im HR-Marketing, ihr könnt zig Anzeigen schalten, lass uns mal hier so ein paar Projekte sponsern. Da ist unser Nachwuchs.
Ja, also wir machen viel, wir bieten auch ab und zu mal einen Hackathon an oder so, aber das sind ja alles kleine Dinge. Und ich bin da voll bei dir, wenn man jemanden sagt, hey, ich möchte eine Roboteranwendung machen, guck mal, du hast eine coole Idee, wir stellen dir einen Greifer zur Verfügung. Das kann natürlich schon ein Thema sein. Und ich kann nur jedem sagen, wenn einer eine coole Idee hat.
Ja, Nico schreiben.
Ja, kommt genau. Mal zu uns und dann kann man gucken, ob sich das lohnt. Dann muss ich zu meinen Sales-Leuten gehen und wenn die Sales-Leute sagen, boah, coole Idee.
Aber die mögen ja Open Source, hast du mir gesagt. Ja.
Die haben da nichts dagegen, ja. Dann kann das schon sein, dass man sagt, okay, das ist eine Einzelfallentscheidung. Aber ja, wenn jemand eine coole Idee hat, why not?
Ja, ich glaube, wir brauchen da in der Industrie wirklich so ein Umdenken. Ich glaube, wir brauchen wirklich auch, ich sehe es oft immer so, dass die Leute fragen, ja, wir brauchen gute Softwareentwickler und die werden gesucht und so. Und dann sucht man die, wo die gar nicht sind. Und dann sage ich denen immer, ja, schaut doch bei GitHub, da sind die Guten. Und schaut, wer ist in euren Projekten dabei und kennt ihr die? Habt ihr schon mal mit denen gesprochen, die mal eingeladen zu euch, zu einer Veranstaltung, dass man mal gemeinsam was macht? Und da denke ich mir immer, boah, da sind so Silos in Unternehmen. Ich sage jetzt nicht Schunk, aber bei vielen Mittelständlern Silos, wo ich mir denke, boah, die wissen gar nicht, wie die Welt aussieht manchmal. Ja,
ja, ich glaube, noch schlimmer ist, dass viele Softwareentwickler gar nicht wissen, wo noch überall Software entwickelt wird. Also eine Firma Schunk wird bestimmt nicht in der realen Welt gesehen als die Softwareentwicklungsfirma. Dass wir aber total wirklich coole Sachen mit Software machen, die auch sich wirklich nicht vor den Großen verstecken müssen, das sieht man gar nicht. Und das ist die Aufgabe, wie du gesagt hast. Da müssen wir uns auch zeigen und zeigen, guck mal, hey, wir machen coole Sachen. Und da gehört tatsächlich Open Source dazu, weil da sieht man nämlich auf einmal was.
Ja, und du kriegst ja auch wieder Input. Und es ist ja nicht nur ein HR-Tool oder Leute akquirieren oder Leute finden, sondern es ist ja auch Innovation, ne? Also du siehst ja auch in den Communities, die machen Dinge mit deinen Themen, wo du denkst, okay, darüber habe ich noch nicht nachgedacht.
Ja, das ist ja der Gedanke von Open Source, oder?
Ja, aber so Management muss man das auch klar machen, glaube ich. Ja, es ist immer, Open Source ist nicht Freibier für alle auch. Ne? Man kann da auch viel profitieren. Vielleicht nicht sofort im ersten Schritt monetär, sondern andere Sachen zurückkriegen, die man gar nicht auf dem Schirm hatte.
Gut, wir haben dabei schon großen Vorteil, dass wir eine Kultur des Vertrauens auch zueinander haben.
Ja, perfekt. Ja.
Es gibt nicht sehr viele Software-Entwicklungsabteilungen bei Schunk. Also bei Schunk selber habe ich die einzige. Und ich habe natürlich den Vorteil, dass da auch ein großes Vertrauen von unserem Geschäftsführung existiert, von den Bereichsleitern, dass wenn ich sage, hey, kommt, wollen wir da was machen, wir haben da eine Idee, solange es ja nicht Millionen und Millionen von Euro kostet, sondern das plausibel ist, dann kriege ich auch dieses Vertrauen, dass wir Dinge machen können. Und das ist etwas, was uns bei Schunk tatsächlich auszeichnet, weswegen es auch Spaß macht, bei uns zu arbeiten.
Ich hätte am Ende noch ein Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde. Und zwar, wenn ich mich in so einer Welt, in so einer ROS-Community-Welt bewege, dann gibt es da ja auch eine gewisse Umgangsform in diesen Communities. Ne? Das kennst du aus der Linux Foundation, das kennen wir bei Apache, das kennen wir in PLC4X, in den ganzen Projekten. Wie schwierig fällt das Industrieunternehmen, dort den richtigen Ton zu treffen? Weil manchmal treten, für mein Gefühl, Industrieunternehmen, lass uns mal allgemein sprechen, nicht über Schunk, da sehr fordernd auf. So, das ist meine Anforderung, das muss jetzt gemacht werden. Da haben wir ein Problem, am besten bis vorgestern so. Wie wichtig ist das, den richtigen Ton in den Communities zu treffen?
Ja, da es ja ein auf Freiwilligkeit basiertes System ist, ist es total wichtig, dass man den richtigen Ton trifft. Und also wir als Schunk sehen uns da gar nicht in der Position, jetzt hier auf den Tisch zu hauen und zu sagen.
Gibt aber welche, die das machen.
Ja, da gibt genügend. Ja. Und die machen das natürlich in den großen Open-Source-Projekten natürlich auch, weil sie auch mit einem großen finanziellen Einsatz reingehen. Also ich denke, wenn du hast das Linux-Beispiel gebracht. Es gibt natürlich große Contributor, die dann auch einen Einfluss haben. Was ich umso cooler finde, ist, dass die Leute, die halt so in der Maintaining-Spitze ganz oben stehen, da ja ganz abgeklärt in der Linux-Community mit umgehen. Das muss man ja mal, also da hebe ich meinen Hut davor. Die machen das qua Kompetenz natürlich auch, ne? Also muss man schon sagen. Und ich glaube, dass je kleiner die Community ist, desto mehr ist das wahrscheinlich auch kollegial. Also, weil halt eben noch gar nicht so ein riesengroßer finanzieller Einsatz drinsteht. Ich weiß nicht, was mit ROS passiert mit Intrinsic, aber ich glaube schon, dass wir es schaffen, in der Wachstumsphase, in der wir sind, einen freundlichen Ton und auch ein kollegiales Verhältnis zueinander zu pflegen. Und das wird der Community gut tun. Und wenn es irgendwann mal richtig um Geld geht, dann wird sich dieser Ton auch ändern. Und dann brauchen wir die Leute, wie sie die Linux-Community hat, die dann auch mit Standing reagieren. Weil ich glaube, die braucht es ganz, ganz dringend dann.
Nico, aus meiner Sicht hast du das richtige Standing. Du findest den richtigen Ton. Vielen herzlichen Dank für deinen Einblick in eure ROS Open Source Strategie bei Schunk. War super.
Ja, sehr gerne.
Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.